SWR 2 Leben.
Ich bin Davina Ellis und vor 34 Jahren bin ich als jüngstes Kind eines britisch-jamaikanischen Soldaten und einer deutschen Mama auf die Welt gekommen. Eines meiner frühesten Erinnerungen war noch im Kindergarten, als mir meine Eltern immer eingeschärft haben, egal was ist, Black is beautiful. Rassismus war also von Anfang an ein Teil meines Lebens.
Ich bin Adoptivkind, aufgewachsen in Köln, aufgezogen von einem deutschen Ehepaar, beide weiß. Ich kam mit knapp einem Jahr nach Deutschland und von daher kenne ich nur diese Heimat. Das andere Aussehen hat nie zu unterschiedlicher Behandlung geführt. Aufgrund dessen hatte ich nie Grund, mir darüber Gedanken zu machen.
Der junge Mann, der sich hier Cäsar nennt, lebt heute in einer Kleinstadt in Hessen, Davina Ellis in Düsseldorf. Beide sind Mitte 30, haben dunkle Haut und sorgen sich, dass die Black Lives Matter-Bewegung in Deutschland zu einer Spaltung der Gesellschaft beitragen könnte.
Wir haben in Deutschland definitiv unsere Probleme, aber es ist sehr anders als in den USA. Ja, hier, vielleicht ist ein Arzt ein Rassist, aber du kannst dann zum anderen gehen. Du bist versichert, du machst dein Ding. Es sind rassistische Strukturen vorhanden, wenn man sich die Bundeswehr anguckt, wenn man sich die Polizei anguckt, in den niedrigeren Rängen. Das ist aber was anderes, als zu sagen, dass alles so aufgebaut ist quasi als rassistisches System. Ich würde nicht sagen, dass Deutschland strukturell rassistisch ist.
Sagt Davina, die im Alltag sehr wohl Rassismus erfahren hat. Schon als kleines Mädchen auf dem Spielplatz.
Dreckiger Neger halt, ne? Ich bin sehr, sehr böse nochmal zusammengeschlagen worden an meinem 14. Geburtstag. Wir waren in der Disco, war ja mein 14. Geburtstag, ja. Und wir waren auf dem Nachhauseweg. Und da sind wir auf dem Heimweg von städtisch bekannten Neonazis angegriffen worden. Wir waren alle grün und blau danach. Mein Englischlehrer schmiss mich aus dem Unterricht mit den Worten, du verdammtes Affenkind, geh doch zurück in den Dschungel, wo du hingehörst. Ihr könnt doch eh nichts lernen.
Solche herabwürdigenden Angriffe hat Cäsar nie erfahren, erzählt er bei einem Spaziergang durch die Stadt.
Als ich glaube, 7, 8 Jahre gewesen bin, da stand ein weißes Kind mit seiner Mutter neben mir im Fahrstuhl und das weiße Kind hat an mir hochgeguckt. Das Kind hat dann mit dem Zeigefinger über meinen Arm gestrichen und dann sich den Finger in den Mund gesteckt und dann zur Mama hochgeguckt und ganz enttäuscht gesagt, das schmeckt ja gar nicht nach Schokolade. Und die Mutter hat das Kind völlig peinlich berührt weggezogen. Ich habe gelacht. Das ist kein Rassismus, das ist einfach Unwissenheit. Ich finde es eigentlich sehr charmant.
Und auch später, so mit 18, 19, als er eines Samstagnachts von dem Türsteher eines Clubs abgewiesen wurde, müsste das nicht unbedingt aus rassistischen Motiven geschehen sein. Vielleicht hätte dem Mann einfach sein Gesicht nicht gefallen, meint Cäsar. Umso mehr traf ihn ein Erlebnis, das er im vergangenen Jahr in seiner Stammkneipe hatte. Zu fortgeschrittener Stunde schüttete ihm sein Sitznachbar an der Theke sein Herz aus. In seinem Fußballverein würden nun afghanische Flüchtlinge mitkicken, die kaum Deutsch sprechen. Einige Kameraden wären schon zu einem anderen Verein gewechselt.
Dass sich eben alles nicht nur verändert, aber ich glaube, er hat auch das Wort erschwert benutzt. Ich saß, glaube ich, einfach erstmal nur da und habe dann genickt, weil ich das doch sehr gut nachvollziehen konnte. Er dann quasi in vorauseilendem Gehorsam, dass er gesagt hat, aber ich habe ja nichts gegen Ausländer und etc. pp. Eine Entschuldigung, die erstens überhaupt nicht notwendig gewesen ist und zweitens meiner Ansicht nach eben aus der Quelle kam, dass er gedacht hat, oh, jetzt rede ich hier mit jemandem, der ist eigentlich von der anderen Gruppe, über die ich gerade geredet habe.
Cäsar, der gerade seinen Master in Politikwissenschaften macht und nebenbei für die Lokalzeitung schreibt, ließ das Erlebnis nicht los. Er beschloss, einen Artikel für eine Online-Zeitung zu schreiben. Darin geht er der Frage nach, die ihn seit diesem Abend in der Kneipe umtrieb. Warum fühlte sich dieser Mann verpflichtet, sich zu entschuldigen? Lag es an seiner Aussage selbst oder an Cäsars schwarzer Hautfarbe? Und er schreibt,
ich befürchte Letzteres. Und das ist der Casus Knactus. Es ist die unangenehme Annahme mancher weißer Menschen, dass alle Nichtweißen eine Art Schwarmbewusstsein verbindet. Der 30-Jährige ist einer fehlgeleiteten und spalterischen Idee auf den Leim gegangen. Die Abkehr von der Idee des Individuums. Kurzum, Gruppenidentität als organisierendes Denkmuster.
Die Idee geht zurück auf die späten 1960er Jahre. Die amerikanische Bürgerrechtsbewegung um Martin Luther King hatte dafür gekämpft, dass jeder einzelne Amerikaner, unabhängig von seiner Hautfarbe, gleiche Rechte erhielt. Das stärkte das schwarze Gruppenbewusstsein. Zugleich entwickelten viele weiße Schuldgefühle. Die zweite Generation Bürgerrechtler nutzte dieses Schuldbewusstsein, um für sich politischen Einfluss und Ressourcen zu erlangen. Akademisch unterstützt wurde diese Politik, die auch als Identitätspolitik bezeichnet wird, durch die Critical Race Theory. Wörtlich: kritische Rassentheorie. Sie wurde in den 80er Jahren an der Harvard Law School entwickelt und wird inzwischen auch an deutschen Universitäten gelehrt. Und mit ihr der strukturelle Rassismus.
Damit ist gemeint, dass alle Strukturen, die von Weißen geschaffen wurden, automatisch rassistisch sind. Denn die Critical Race Theory behauptet, dass Weiße unbewusst alle Strukturen auf eine Art und Weise ausgestaltet hätten, dass Nicht-Weiße grundsätzlich benachteiligt und sie selbst profitieren würden.
Schreibt die Historikerin und Migrationsforscherin Sandra Kostner von der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd, die auch zu den USA geforscht hat. Die Critical Race Theory unterteilt demnach Menschen gemäß ihrer Hautfarbe in Privilegierte und Nicht-Privilegierte. Weiße zählen per se als privilegiert, Schwarze als nicht privilegiert. Sandra Kostner weiter.
Wirkliche Gerechtigkeit ist in diesem Verständnis nur erreichbar, wenn die Strukturen geändert werden. Und zwar so, dass sie Nicht-Weiße bevorzugen, also privilegieren, bis absolute Gleichheit erreicht ist. Hinzu kommt die Vorstellung, dass Weiße sich zu ihrem quasi angeborenen Rassismus bekennen müssen. Nur so kann Nicht-Weißen Gerechtigkeit widerfahren.
Davina Ellis hat in ihrem Wohnzimmer ein Bücherregal voller Literatur zu diesem Thema.
Die Kernaussage ist im Prinzip der Grund, warum es schwarzen Menschen auf der gesamten Welt schlecht geht, ist, weil White Supremacy, also weil Weiße denken, sie sind überlegen, und weil Rassismus. Das ist im Prinzip die kurze Zusammenfassung. Als Rassismus bzw. White Supremacy gelten heutzutage Pünktlichkeit, Effizienz und harte Arbeit. Todernst, Mann, ich habe die Liste gesehen. Das deutet doch an, dass Weiße tatsächlich überlegen sind. Was ist das für ein Schluss?
Auch Cäsar lehnt dieses Konstrukt, das Weiße automatisch zu Schuldigen, sprich Tätern macht, und Schwarze zu Opfern, entschieden ab.
Hallo, liebe Freunde. Mein Name ist Cäsar und ich möchte einen kleinen Beitrag leisten zu der momentanen Rassismusdebatte in diesem Land.
So beginnt Cäsar ein Video, das er auf YouTube eingestellt hat.
Und ich glaube, dass Menschen mit Migrationshintergrund in diesem Land gut daran tun würden, nicht bei allem, was ihnen widerfährt und bei jeder Interaktion mit einem weißen Menschen, die ihm nicht gefällt, sofort Rassismus zu schreien. Ich glaube nicht, dass das uns irgendwie weiterbringt. Ganz im Gegenteil, ich denke, es vergiftet sehr, 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 sehr viel. Dementsprechend soll dieses Video auch ein Appell an alle Menschen mit Migrationshintergrund sein, die der Ansicht sind, dass sie nicht Opfer sind.
Früher war Rassismus für die meisten von uns, weiterhin ist Rassismus schlichtweg: die Person hat eine andere Hautfarbe, deswegen behandle ich sie schlecht oder betrachte sie abwertend. Und wir haben ja alle gelernt, ne? Guck nicht auf die Hautfarbe, guck auf den Menschen. Und dann kommt Critical Race Theory entlang und sagt, dass Rassismus nur in einer Machtstruktur existieren kann. Also, wenn eine Gruppe Macht hat, im Sinne von sie ist eine Mehrheit oder sie hat mehr Geld oder was auch immer, dann kann sie rassistisch sein. Aber eine Gruppe, die keine Macht hat, kann nicht rassistisch sein.
Davina hat ihre Gedanken dazu in einem Artikel aufgeschrieben. Darin geht es viel um ihren jamaikanischen Vater. Seit der Scheidung der Eltern lebt er wieder in Großbritannien. Als er wieder einmal seine Tochter in Düsseldorf besuchte, unterhielten sie sich ausgiebig über sein Leben. Er war noch zur Kolonialzeit geboren worden und als Jugendlicher Anfang der 1960er Jahre von Jamaika nach England gezogen. 40 Jahre lang war er beim britischen Militär und 30 Jahre davon in Deutschland stationiert. Davina schreibt:
Damals waren schwarze Menschen hier mehr als selten. Und somit hat mein Vater so einige interessante Erfahrungen gesammelt. Ich habe meinem Vater gesagt, dass es aktuell viele Menschen gibt, die behaupten, es gäbe keinen Rassismus gegen Weiße. Er hat sich daraufhin fast verschluckt. Die Aussage sei eine der absurdesten Dinge, die er je gehört habe. Der rassistischste Mensch, dem er je begegnet sei, sei eine enge Verwandte aus Jamaika. Ich kenne die Frau, die er meinte. Sie hasst weiße Menschen abgrundtief und hat dies meine Mutter sowie mich bei jeder Gelegenheit spüren lassen.
Denn während Davina in Deutschland als schwarz gesehen wird, galt sie in Jamaika wegen ihrer Mutter als weiß. Vielleicht, meint Davina, lade der aktuelle Diskurs im wahrsten Sinn zu sehr zum Schwarz-Weiß-Denken ein.
Wozu ich aber auch sagen muss, dass es auch kontextbezogen ist. Ich hatte meine ältere Frau, oh, ihr Negerinnen, ihr seid immer so hübsch. Soll ich dann böse sein? Sag dann, ich finde es aber schön, dass Sie Schwarze schön finden. Ach, Schwarze? Ja, wissen Sie, das finde ich besser als Neger. Ach ja, fertig. Solche Situationen hatte ich schon oft. Ja, es ist rassistisch, dass die Frau mir gesagt hat. Aber eigentlich wollte sie mir ein Kompliment machen. Das heißt, definitiv keine böse Intention dahinter. Und das ist für mich immer noch das Entscheidende, die Absicht.
Komm rein. Ein Freund schaut vorbei. Benato kommt aus Benin, hat für eine UN-Organisation gearbeitet und lebt seit 7 Jahren in Deutschland. Vor kurzem war er bei einer Demo zum Gedenken an den im Mai 2020 in den USA getöteten George Floyd. Nun will Benato wissen, warum Davina nicht mit zur Demo gegangen ist.
Warum bist du eigentlich nicht, du kannst mir sagen, warum du nicht darauf teilgenommen hast?
Weil nämlich George Floyd ist auf eine schreckliche Weise gestorben. Punkt. Mhm. Aber der Mann war auf Drogen, der Mann war gewalttätig. Ich feiere keine Gewalttäter.
Er hatte schon die Handschelle, ne? Bevor er ermordet wurde. Und da kann man nicht über Gewalt von George Floyd reden. Das ist
okay. Hab ich nicht. Ich habe ja gesagt, er ist auf schreckliche Weise gestorben. Punkt. Da gibt es für mich keine Diskussion.
Okay.
Wenn man das Thema Polizeigewalt wirklich oberste Stelle gehabt hätte, ja? Das wäre für mich was anderes. Aber in dem Kontext, nein. Ich bin nicht bereit, auf eine Veranstaltung zu gehen, wo jemand, der vieles aber nicht unschuldig war, als unschuldig dargestellt wurde. Deswegen bin ich nicht gekommen.
Okay, gut.
In den Augen von Davina Ellis hat die Black Lives Matter-Bewegung George Floyd regelrecht zu einem Märtyrer stilisiert. Geschwiegen würde auch dazu, dass in den USA inzwischen mehr Weiße als Schwarze Opfer von tödlicher Polizeigewalt würden. Zu diesem Ergebnis kam in einer Studie von 2018 der schwarze Ökonom Roland Fryer von der Harvard-Universität. Das Problem sei die Polizeigewalt an sich.
Glenn Lowry here. This is the Glenn Show. We're the black guys at blogginghits.tv.
Hello there, John McWhorter. How are you?
Hi, Glenn. How are you?
Doing well. Glenn Lowry here of the Glenn Show with my conversation partner every other week, John McWhorter.
Auch einige Gelehrte in den USA kritisieren Black Lives Matter für diese Farbenblindheit. Zum Beispiel die schwarzen Universitätsprofessoren John McWhorter und Glenn Lowry, die gemeinsam einen YouTube-Channel betreiben.
And we're here to do the thing that we do. Black guys at bloggingheads.tv. Talking about what we talk about.
Der Sprachwissenschaftler John McWhorter von der Columbia-Universität rückt Black Lives Matter inzwischen in den Bereich von Kult, Sekten und Religion. Die Bewegung hätte sich seit ihrem Entstehen im Jahr 2013 radikalisiert und den Begriff des strukturellen Rassismus zur weißen Erbsünde stilisiert.
When it becomes a religious movement, you have to suspend your disbelief to an extent. You have to be blind to facts.
Bei einer religiösen Bewegung müssen sie ihre Zweifel bis zu einem gewissen Grad unterdrücken und Fakten ausblenden. Die Vorstellung, dass Polizisten nicht aus rassistischen Beweggründen töten, passt dann nicht ins Bild. Schwarze sorgen sich darum, von weißen Polizisten getötet zu werden. Statistisch gesehen ist aber die Gefahr wesentlich größer, dass sie in ihrer Community von einem anderen Schwarzen erschossen werden. Darüber wird viel zu wenig gesprochen.
Of being killed in cold blood by another black person in their community. It's not that nobody talks about that, but it obviously is not talked about anywhere near enough.
Black Lives Matter präsentiert halt dieses: Wir sind die Helden gegen Rassismus. Was per se erstmal was Cooles wäre, also eine große Demo gegen Rassismus, coole Sache. Nur eine große Demo gegen Rassismus unter dem Banner kritische Rassentheorie. Eine politische bzw. philosophische Theorie, die uns präsentiert wird, als sei es die absolute einzige Wahrheit.
Black Lives Matter holte diese Denkschule aus den Universitäten, brachte sie in die breite Öffentlichkeit und nach dem Tod von George Floyd auch auf die Straße. Inzwischen gibt es in den USA auch Bürgerrechtler, die kritisieren, dass Black Lives Matter Feindbilder verstärke und zu sehr das Trennende betone statt das Verbindende. Unmut gibt es auch innerhalb der Organisation über mangelnde Transparenz der Spendengelder, verbunden mit dem Vorwurf, dass zu wenig Gelder bei den Basisgruppen vor Ort ankommen.
Und natürlich ist da noch das Thema Sasha Johnson in England, ne?
Davina bezieht sich auf die britische Black Lives Matter-Bewegung. Eine der zentralen Aktivistinnen ist im März 2021 in London angeschossen worden.
Die ist in den Kopf geschossen worden.
Sasha Johnson, Mutter von 2 kleinen Kindern, liegt seither im Koma.
am Tag, als die Nachricht kam, auch in Deutschland, ne, unsere ganzen Antirassismus-Aktivisten, das ist, was White Supremacy macht. Ja, und noch am nächsten Tag stellt sich heraus, dass das 3-4 junge Schwarze waren. Man weiß nicht, was genau das Motiv war. Also es ist irgendeine Gang-Sache und sie war quasi Kollateralschaden. Und seitdem kein Mucks mehr, kein Mucks. Also All Black Lives Matter, es sei denn, Schwarze nehmen ein schwarzes Leben oder versuchen ein schwarzes Leben zu nehmen, dann reden wir einfach nicht drüber, weil das passt ja nicht ins Narrativ. Wo ist die Solidarität mit der?
Wissenschaftler wie John McWhorter verweisen auch auf die negativen Konsequenzen, die Black Lives Matter und die kritische Rassentheorie für Schwarze haben kann. Das Dogma etwa, dass Schwarze von der Läuterung der Weißen abhängig seien, lähme die Eigeninitiative von Schwarzen. Cäsar sieht das ähnlich. Er selbst möchte in all seinen Facetten gesehen werden, nicht als schützenswertes Mitglied einer Minderheit.
Dankbarerweise haben meine Eltern versucht, recht viel Selbstvertrauen und auch Selbstwertgefühl mir einzupflanzen. Und das ist natürlich auch dann vielleicht einfach Teil dieses Unterschiedes zwischen mir und Leuten, die mir halt irgendwie ähnlich sehen, dass ich einfach diese Narben, mich unterlegen zu fühlen, mich eben nicht irgendwie gleichwertig mit weißen Menschen zu sehen, dass diese Narben für mich nie irgendwie entstanden sind. Aber ich muss mit Sicherheit irgendwann gefragt haben, warum ich anders aussehe. Ich tippe mal, es war wahrscheinlich im Kindergartenalter. Und dann kam von meiner Mutter eine Antwort und dann war das für mich auch in Ordnung. Aber ansonsten war es nie ein Thema. Zeigt das nicht eigentlich, dass wir, was das Verhältnis zwischen Ethnien angeht, dass wir in diesem Land schon weiter gewesen sind als heute?
Das findet auch Davina. In den 90er Jahren, als in Deutschland rechtsradikale Asylheime in Brand steckten, hätte sie richtig Angst gehabt. Ab der Jahrtausendwende hätte sich das Klima zunächst positiv geändert.
So 2004, 2005, es war so chillig. Wir haben ja mehr und mehr schwarze Menschen gesehen, gemischte Partnerschaften. Und ich bin so viel weniger auf meine Hautfarbe angesprochen worden. Ja, es war einfach viel entspannter. Und dann leider, es kam 2015 die Flüchtlingskrise, gleichzeitig ein Verschärfen der Identitätspolitik links, rechts. Das ging ja auch um den Dreh herum los.
Auch Black Lives Matter habe in den Augen von Cäsar dazu beigetragen. Denn ob die Gruppenzuordnung nun zur Abwertung oder wie jetzt zur Aufwertung verwendet wird, letztlich sei das ziemlich verwandt.
Wenn jemand nicht weiß ist, dann haben wir das auf einmal großartig zu finden. Und es wird irgendwie ständig versucht, das irgendwie positiv zu konnotieren. Ja, man soll zelebrieren, nicht mehr tolerieren, man soll zelebrieren. Ich muss meine Hautfarbe nicht zelebrieren. Das liegt mir nichts ferner, als meine Hautfarbe zu zelebrieren, genauso wie ich es nicht zelebrieren würde, wenn ich eine andere Sexualität hätte oder zu einer sexuellen Minderheit gehöre. Ich weiß nicht, was daran bemerkenswert ist.
Die Historikerin und Migrationsforscherin Sandra Kostner bestätigt indirekt diese Analysen, wenn sie schreibt:
Dieser neue Rassismus, der nur die Diskriminierungsrichtung umdreht, ist typisch für Black Lives Matter und wurde in Deutschland übernommen. Auf Deutschland übertragen, verliert das Narrativ aus den USA jedoch seinen historischen Bezugsrahmen. Um es dennoch passend zu machen, werden kurzerhand Menschen mit Migrationshintergrund ersatzweise zu Nicht-Privilegierten und damit Nicht-Weißen erklärt.
Cäsar ist gegen diese Umdeutung eines angeblich systemischen Rassismus. Er und Davina fühlen sich trotz ihrer Hautfarbe privilegiert, hier in diesem Land zu leben.
Ich bin der Meinung, dass Vorteile nicht alleine an der Hautfarbe und meiner Ansicht nach so gut wie nie an der Hautfarbe liegen, sondern Hautfarbe ist sehr häufig, oder ethnische Zugehörigkeit ist sehr häufig einfach nur eine Chiffre für bestimmtes Verhalten. Also deswegen glaube ich, dass die wenigsten weißen Deutschen sagen würden, dass ich kein Deutscher bin, dass ich nicht dazugehöre, dass ich nicht Teil ihrer Gemeinschaft bin, weil Deutschland für mich wenig mit Hautfarbe zu tun hat. Deutschland hat aber sehr wohl mit gewissen Werten zu tun. Deutschland hat sehr wohl mit auch gewissen Traditionen zu tun.
Wie wurde die Idee von Deutschland als strukturell rassistisches Land in kurzer Zeit bei vielen zur Überzeugung? Nach Ansicht von Davina spielt auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk eine Rolle dabei.
Eigentlich bin ich ein riesengroßer Fan, aber es tut mir leid, liebe Öffis. Gerade bin ich ein bisschen sauer auf euch, diese ganzen Dokus, wo überall Rassismus sein soll, das ist krass. Und was Rassismus ist, auch gerade bei jungen Leuten, ja, von den Öffentlich-Rechtlichen, die haben ja ihren YouTube-Auftritt, ja, unter dem Titel Funk. Wenn man sich mal anguckt, was Funk alles behauptet zum Thema Rassismus, also wenn ich mich nach Funk richten würde, ja, dann könnte ich mich direkt umbringen, weil ich lebe in dem rassistischsten, bösesten Land der Welt.
Wenn es nämlich so schrecklich bestellt ist in Deutschland und wir hier mehr oder weniger vor Helterskelter im Sinne von Charles Manson, also Rassenkrieg stehen, dann scheinen ja diese ganzen Programme gegen Rechts in den letzten, keine Ahnung, Jahrzehnten überhaupt nichts gebracht zu haben.
Cäsar und Davina sehen es so. Wegen des Hypes um Black Lives Matter sind People of Color jetzt in. Unternehmen, Medien und Politik seien bemüht, sich einen weltoffenen Anstrich zu geben. Denn mit schwarzen Gesichtern ließe sich gerade auch viel Geld verdienen oder das Image aufpolieren.
Wir sehen ja jetzt so im letzten wieder ein, zwei Jahren wunderhübsche karamellfarbene Kinder in der Werbung. Und wir werden sicherlich noch in ein, zwei Aufsichtsräten ein, zwei mehr bunte Gesichter kriegen. Ja, und das war's dann. So ein bisschen wie die Frauenquote. Das wird ja auch von Black Lives Matter gefordert. Quoten, Repräsentation, was aber leider in der Praxis nur bedeutet, wir haben ganz viele bunte Menschen, auch mit bunten Haarfarben und so, aber in den Köpfen sind sie halt alle gleich. Das ist schade. Ich mag Diversität an Meinungen und Ideen und Gedanken.
Mit anderen Worten, Diversität zeige sich nicht über möglichst viele Menschen unterschiedlicher Hautfarbe, sondern in der Begegnung von Menschen, die ganz unterschiedliche Weltbilder und Erfahrungen haben. Um der zunehmenden Spaltung der Gesellschaft entgegenzuwirken, sollten deshalb Räume für Diskussionen und Analysen geschaffen werden, und zwar frei von moralischen Urteilen und ideologisch völlig losgelöst von Black Lives Matter in Amerika.
Wo sind die Probleme der schwarzen Community in Deutschland? Weil es wird zwar über Rassismus geredet, aber es wird nicht darüber geredet, was konkret die Probleme sind. Ist es, dass wir schlechte Schulbildung genießen? Was ist es? Aber da reden wir ja nicht drüber, wir wissen es nicht. Stattdessen kommt einfach nur, die bösen Weißen. Und das ist der Grund, warum es uns schlecht geht.
Es geht ständig um Sonderprivilegien, extra Würste. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ein ausgeglichener und starker Charakter ist und eben nicht irgendwelche Sonderregeln, Safe Spaces fordert, Political Correctness. Auch weiße Menschen sollten selbstbewusster und auch energischer auftreten. Und sie sollten sich vor allem nicht einlullen lassen vor Rassismusvorwürfen. Sie sollten sich niemals entschuldigen, wenn sie nicht der Meinung sind, dass sie irgendwas falsch gemacht haben. Man darf sich vor allem nicht einlullen lassen von dieser meiner Ansicht nach widerwärtigen Taktik, dass Ungleichheit zur Ungerechtigkeit umgedeutet wird, um dann wiederum andere Ungerechtigkeiten rechtfertigen zu können.
Davina Ellis und Cäsar wollen weiter ihr Möglichstes gegen kollektivistisches Denken tun. Besser sei es, die Andersartigkeit des Gegenübers als Bereicherung sehen.
Und ich würde definitiv sagen, man muss nochmal unterscheiden zwischen denen von uns, die hier wirklich hier geboren, groß geworden sind, deutsch sind, und die von uns, die zugewandert sind. Da gibt es nochmal große Unterschiede, auch kulturelle Unterschiede. Ne? Das ist ja wieder dieses Thema, es gibt halt nicht die Schwarzen, es gibt nur die Menschen.
Was hier im 20. Jahrhundert aufgebaut wurde, natürlich auch mit dem Vorlauf Aufklärung, jetzt langes 19. Jahrhundert, ist doch sehr erstrebenswert, weil wir den Fokus legen auf die individuelle Freiheit, auf das Individuum. Und diese Überzeugung ist für Gruppenhass eigentlich der beste Schutz, weil wir einen anderen Menschen nicht als Mitglied von irgendeiner Gruppe ansehen, sondern eben als Individuum. Und wenn wir das verlieren, verlieren wir meiner Meinung nach die Basis von dem, was uns großartig macht.